Der Schriftsteller Claes Claessen wurde am 2. April 1955 in Mainz am Rhein geboren und lebte aus familiären Gründen in einem Kinderheim, aus dem er mehrmals ausbrach. 6 Jahre verbrachte er bis zur Volljährigkeit auf der Straße. Zurzeit lebt er in der Schweiz. Seit 1973, mit gerade 18 Jahren, reichte er den Popstars der 70er wie James Brown, den Scorpions, Dieter Hallervorden, Klaus Doldinger und so weiter, den Schnuller via einer eigenen Konzertagentur, um später ins Vereinigte Japan zu reisen und viel von der Welt zu sehen. Zurückgekehrt gründete er 1982 nebst der bestehenden Konzertagentur eine Filmgesellschaft, die er 4 Jahre betrieb. 1984 folgte die Eröffnung einer Kunstgalerie. 1989 gab es erste Gedichte in der Zürcher Tageszeitung, 1990 erste Prosatexte in Nizza Illustrierte. 1991 in Zusammenarbeit mit Dr. Auguste Wackenheim, Herausgeber der Elsässischen Dichtung, Adrian Fink, Tommy Ungerer, Carsten Jung, erschien sein erstes Buch, ein Gedichtband, Revue Alsacienne de Littérature. Danach arbeitete er als Kameramann und Ideenfinder bei RTL, Rhein-Neckar-Fernsehen, Arte. Zahlreiche Veröffentlichungen von Satiren bei Radio Bremen, Lyrik im Tagesanzeiger Zürich, Nizza Illustrierte und so weiter. 1994 Eröffnung von Konzert International in Zürich und Straßburg. Sein Hobby ist Geschichten für Kinder erzählen. In nächster Zeit wollen wir ein Telefoninterview mit ihm machen über sein spannendes Leben. Heute lesen wir aus seinem Krimi Wie ein Echo in meinem Kopf. Eines Tages fand ich mich ziemlich heruntergekommen, völlig gedankenverloren und ohne Gepäck in einer Kleinstadt wieder. Sie nannte sich Teuschnitz und lag in Oberfranken, Bayern. Ich hatte keine Ahnung, wie ich hier gelandet war, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt in einem Alter von 47 Jahren befand und von Beruf mal Schriftsteller gewesen war, erfuhr ich erst sehr viel später. Ich kam zu mir, während ich ziellos durch die Straßen der Kleinstadt stolperte, und irgendwann lag ich dann auf einer Bank in einem Park, zugedeckt mit Zeitungspapier. Ich war völlig erschöpft und meine Füße schmerzten, als hätte ich einen tagelangen Marsch hinter mir. Ich fühlte mich hundemüde und zu elend, um aufzustehen. Wie lange dieser Zustand dauerte, wusste ich nicht zu sagen. Jedenfalls brachte mich eine Streife der örtlichen Polizei ins Krankenhaus, die mich bei einem Kontrollgang entdeckt hatte und der Ansicht war, ich müsse todkrank sein. Die Ärzte teilten mir nach einigen Tagen Spitalaufenthalt mit, dass ich vielleicht an Demenz im Anfangsstadium leide. Dazu, so die weitere Ausführung eines gewissen Dr. Kaufmann, zähle die Alzheimer-Demenz, die vaskuläre Demenz, der Morbus Pick sowie die frontotemporale Demenz und weitere diagnostische Formen. Auf die Frage Kaufmanns, an was in meinem bisherigen Leben ich mich erinnern könne, wusste ich nur eine Antwort: an gar nichts. Tatsächlich kam mir kein einziges Bild aus dem, was man allgemein Vergangenheit nennt, in den Kopf. Mein Schädel war einfach leer, wie ein ausgeschütteter Mülleimer. Wir alle, kam mir der Gedanke, als ich allein im Krankenzimmer lag und auf den flimmernden Bildschirm des Fernsehers stierte, brauchen das, was man Erinnerung nennt. Ohne Erinnerung ist man so gut wie gar nicht da. Wenn ich die Augen schloss, war es, als kröche ich in mich selbst hinein, wie in ein graues, abgeschlossenes Loch, das irgendwo im All rotierte. Die Polizei gab mein Foto an die Presse weiter und schon bald war ich so etwas wie ein Medienstar. Doch leider brauchte auch das keinen brauchbaren Hinweis zu meiner Person. Es schien, dass sich niemand an meine Person erinnern konnte oder wollte. War schon ein seltsames Gefühl, einem vom Himmel gefallenen Vogel zu gleichen, der nicht wusste, wo sich sein Nest befand, in dem er mal aus dem Ei geschlüpft war. Eine Vermisstenanzeige meiner Person lag ebenfalls nicht vor. Eine mittelalterliche Witwe war bereit, mich bei sich aufzunehmen und damit ein gutes Werk zu tun. Ihr Mann war vor einiger Zeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie fühlte sich schrecklich allein in ihrem großen Haus am Ortsausgang von Teuschnitz und sah nun eine neue Lebensaufgabe darin, sich um mich zu kümmern. Das Schicksal hatte es immerhin noch recht gut mit mir gemeint, insofern, als es mich innerhalb einer überaus hilfsbereiten Bevölkerung in das bewusste Dasein zurückentließ. Die örtliche Polizei und auch Dr. Kaufmann hatten nichts gegen den Wunsch der mildtätigen und begüterten Witwe einzuwenden. In den ersten Wochen danach war ich nur damit beschäftigt, irgendwelche Fotos meiner Unterwelt aufzunehmen und sie mit den jeweiligen Hinweisen zu beschriften, damit ich mich hier oder da vielleicht erinnert fühlen könnte. Traute Rose, wie meine hilfsbereite Witwe hieß, hatte diese Idee gehabt. Sie gab mir die Polaroid ihres verstorbenen Mannes und sagte, »Schießen Sie Bilder überall und immer. Damit können Sie festhalten, was Sie tagsüber um sich herum gesehen oder erlebt haben. Fotografieren Sie die Menschen, mit denen Sie ein Gespräch führen, und schreiben Sie deren Namen auf das Foto.« Das schien mir tatsächlich eine gute Idee zu sein. Machte ich nun meine Spaziergänge und begrüßte mich jemand, durchsuchte ich meine sich ständig vergrößernde Bildgalerie und lernte anhand der Fotos Personen mit ihren Namen und Stichworten über die geführten Gespräche einzuordnen. Eines Nachts aber kamen ganz eigene Bilder und suchten sich in meinem Hirn einzunisten. Bilder des Schreckens. Auf einem dieser vorbeifließenden Bilder tauchte eine tote Frau auf. Ich versuchte die Träume, oder sollten das allmählich wiederkehrende Erinnerungen sein, auf kleinen Zetteln festzuhalten, und schon bald waren alle vier Wände in meinem Zimmer mit ihnen gespickt. Traute Rose unterstützte mich geradezu liebevoll dabei. Sie ordnete die Zettel, sodass ich mich damit zurechtfinden konnte, um so vielleicht eine Spur in mein früheres Leben zu finden. »Hören Sie, Herr X«, sie nannte mich einfach X, da ja niemandem mein tatsächlicher Name bekannt war. »Wissen Sie, als mein lieber Mann noch lebte, haben wir eine Weltreise auf einem Schiff, der MS Albatros, gemacht. Ich habe eine sehr gute Erinnerung daran. Was würden Sie davon halten, wenn wir, Sie und ich, auch so eine Reise machen würden? Man taucht in eine fremde Welt ein und beginnt irgendwie einen ganz neuen Lebensabschnitt.« Es fiel mir ein wenig schwer, noch mehr neue Anfänge auszuprobieren, wollte sie aber nicht vor den Kopf stoßen. Sie war wirklich so sehr bemüht, mir zu helfen. »Na ja, wenn Sie meinen?« »Ja, das meine ich wirklich. Hätten Sie denn Lust?« »Doch, doch«, sagte ich und hoffte, es klinge so, als würde ich Ihre Idee wirklich für das Nonplusultra halten. Sie strahlte. »Ich hatte es gehofft, Herr X. Dann werde ich die Reisevorbereitungen treffen, die Koffer packen und in wenigen Tagen kann es losgehen.« Gesagt, getan. Wir machten die Schiffsreise. Rose hatte alles perfekt arrangiert, sogar dasselbe Schiff wie bei ihrer ersten Reise mit ihrem Mann zu buchen, war ihr gelungen. Hesse hatte mir einen Notpass beschafft, der auf den Namen Klaus Weber ausgestellt wurde. Mit ihren Beziehungen war das für sie ein Klacks gewesen. Trotzdem nannte sie mich weiterhin immer noch Herr X und ich sie Rose, obwohl es ihr Nachname war. Gefiel mir besser, als sie mich traute, ihren wirklichen Vornamen anzusprechen. Ihr war das gleich. Nach 17-tägiger Fahrt auf der MS Albatros, Abfahrt Bremerhaven, legten wir auf Guanica an. »Ich glaube nicht, dass wir hier in einem großen Rummel von Ferienreisenden geraten«, sagte Rose, als wir am Ufer von El Pueblo entlang spazierten. »Im April ist kaum ein Mensch hier.« »Herrliches Wetter übrigens heute, fast wie im Sommer. Als mein Mann noch hier und Guanica als deutscher Botschafter tätig war, das ist nun schon etliche Jahre her, machten wir täglich am Ufer unsere Spaziergänge. Sie hatte bisher nicht sehr viel von sich erzählt, jetzt erst erfuhr ich einiges. Ach, ihr Mann war Botschafter? Ja. Wir verließen den Hafen und gingen in Richtung Stadtzentrum. Der Stadtkern bestand aus 5 Straßen, die in Nord-Süd und 7 Straßen in Ost-West-Richtung führten, weshalb Guanica auch als El Pueblo de las 12 Calles, die Stadt der 12 Straßen, bekannt ist. Ein reizendes Fleckchen Erde, sagte ich und empfand es wirklich so. Sie nickte, ja, und dennoch ist dies der Ort, an dem so Schreckliches passiert ist. Ich musste sie wohl wirklich völlig verständnislos angesehen haben, denn sie zwang sich zu einem Lächeln. Unser Haus stand dort, sehen Sie, genau da, wo jetzt der Schuppen steht, bevor es in Flammen aufging. Und sie, meine Tochter, sie lag ausgestreckt am Boden, als man sie fand. Sie war tot, sagte Rose und schien sich deutlich zu erinnern an jenen Augenblick, der die schöne Zeit, die sie mit ihrem Mann Martin hier auf Guanica hatte, abrupt und schrecklich beendet. Wir machen einen Sprung und beginnen zu begreifen, dass die Witwe Traute Rose den Herrn X nicht ganz selbstlos aufgenommen hat und verwöhnt. Wenn Sie wollen, würde ich Sie gerne einem Freund, einem Arzt vorstellen, der hier auf Guanica lebt. Wozu das? Bin doch schon in Behandlung. Naja, es ist keineswegs sinnvoll, sich nur auf die Diagnose eines einzigen Mediziners zu verlassen. Lassen Sie uns eine zweite Meinung, und zwar die eines auf diesem Gebiet sehr bekannten Arztes, einholen. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, aber vergessen Sie nicht, dass wir bloß noch einen ganzen Tag hier auf Guanica sind. Sie haben recht, ich werde mich gleich morgen früh darum kümmern. Rose schien sich viel von dieser Untersuchung zu versprechen. Ihre Fürsorge für mich brachte mich auf allerlei Gedanken. Ich fragte mich, ob sie sich in mich verliebt haben könnte. Und ich, wie stand ich dazu? Fand ich Gefallen an dieser zierlichen Frau? Sie war attraktiv, hübsch, intelligent und trotz ihrer Zartheit hatte sie überall die Kurven, die man sie bei einer Frau gerne hat. Schon zum Frühstück im Hotel bekamen wir Besuch. Rose stand auf und begrüßte mit einer herzlichen Umarmung den mir Fremden. Darf ich vorstellen, das ist Herr X und hier steht mein Freund, unser Dr. Carlos Garcia Mendes. Er streckte mir seine offene Hand entgegen und ich wusste nicht recht, ob er damit nur eine Geste andeutete oder ob ich ihm meine Hand geben sollte. In manchen Ländern gibt es oft Sitten und Gebräuche, die ganz entgegengesetzt denen, die uns bekannt sind. Ich nickte ihm nur zu. Mendes sah Rose an, wiegte dabei etwas den Kopf und klopfte mir dann einfach auf die Schulter, während er sagte, »Und, wie finden Sie unseren kleinen Paradies, die Stadt Guanica?« »Gut«, sagte ich und wusste eigentlich darauf nichts weiter zu sagen nach diesem recht kurzen Aufenthalt. Traute Rose ging mit Dr. Mendes in Richtung Hotellobby. Er hob die Brauen. Du siehst bezaubernd aus, liebe Traute. Kein Wunder, dass du einen so interessanten Mann an deiner Seite hast, seinen Mr. X. Schaut recht gut aus. Nur das mit dem Nicht-Begrüßen-Können gefällt mir nicht. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas wie eine Berührungsblockade bei ihm bemerkt habe. Bisher hat er allen, die er kennenlernte, recht kräftig die Hand geschüttelt. Zumindest tat er das noch, als wir auf dem Schiff waren. Ich sollte einmal allein mit ihm reden. Bist du damit einverstanden, liebe Traute? Aber ja doch, ich bin sogar sehr froh über dein Interesse. Gut, sehen wir mal. Darf ich bitten, Mr. X? Dr. Mendez machte eine Bewegung, ihm durch die Hotelhalle zu folgen. Eine Tür wurde geöffnet. Ich trat in den Raum. Dann ging die Tür hinter mir fast lautlos zu. Ein großer, schlanker Mann erhob sich aus seinem Sessel beim Kamin. Er mochte Ende 40 sein. Er kam auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin Charles Coleman. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich, Mister?« Ich ergriff die Hand und schüttelte sie. »Man nennt mich X.« »Gut, also Mr. X, haben Sie einen Moment Zeit für mich?« »Nicht wirklich. Es darf nicht allzu lange Zeit in Anspruch nehmen.« »Setzen Sie sich bitte, Mr. X.« Ich griff mir also einen Stuhl und nahm die angebotene Zigarre. Er beugte sich ein Stück weit über den Tisch und gab mir Feuer. Dann setzte auch er sich und blickte mir in die Augen. »Braune Augen, Sie haben klare, dunkelbraune Augen. Wissen Sie, ich beurteile Menschen nach ihrem Blick.«
»Schön«, sagte ich und nahm einen Zug.
»Mr. X, Sie interessieren sich für Martin Roses Frau Traute.« Jetzt schlägt es 13, dachte ich und war bemüht, es nicht laut auszusprechen. »Sie lassen sich von ihr umsorgen, wäre besser von mir ausgedrückt.« Mein Herz, das sich eben noch wie heruntergerutscht anfühlte, saß nun wieder brav am richtigen Fleck. »Ich dachte schon, Sie meinen...« Er unterbrach mich und lachte auf. »Entschuldigen Sie, kleine Späße. Kann es einfach nicht lassen. Wollte nur testen, wie Sie reagieren.« »Ich liebe derartige Späße nicht.« Er hob mich und wollte gehen. »Bitte nicht, Mr. X. Bleiben Sie und verzeihen Sie mir bitte.« Ich ließ mich also breitschlagen und setzte mich wieder, war eigentlich auch neugierig darauf zu erfahren, was er wirklich von mir wollte. Auf seinem verträumt wirkenden Gesicht erschien so etwas wie ein Lächeln. »Das Aufpassen auf Freunde, wie Traute Rose es handhabt, Mr. X, wird heutzutage nicht mehr sonderlich ernst genommen. Vor vielen Jahren, als meine Frau noch ein junges Mädchen war, hatte sie ein schreckliches Erlebnis. Nun tauchen sie mit Traute auf, und ihre penetrante Neugierde wird natürlich vieles wieder aufwühlen.« Ich stand verhältnismäßig auf dem Schlauch und sagte kühl, »Ich kenne weder Sie noch Ihre Frau. Sie sollten mich erst bitte schön aufklären, was Rose mit Ihrer Frau zu tun hat.« »Meine Frau war die Geliebte von Aurora, der Tochter von Traute Rose. Das war damals ein gehöriger Schock für mich, davon zu erfahren, zumal wir gerade geheiratet hatten. Verstehen Sie nun?« Ich zwang mich zum Grinsen, als ob ich verstände, sagte beim Wegdrehen, »Zum Teufel mit Ihnen, Sie sind wirklich ein Scherzkeks.« Weiter kam ich nicht. Hinter mir tauchte Mendez auf und verbeulte mir eine Schulter mit seinem festen Handgriff und drückte mich in meinen Sessel zurück. Es fühlte sich an wie die Tatze eines Schaufelpackers. »Ich bin noch nicht fertig, Mr. X«, sagte Mr. Coleman. »Noch weiß ich natürlich nicht genau, was für Folgen das plötzliche Auftauchen von Mrs. Rose haben wird. Meine Frau ist sehr zart und empfindsam, Mr. X. Verstehen Sie?« Es schien sein obligatorisches Anhängsel an die meisten seiner Sätze zu sein, als glaube er, es nur mit Halbidioten zu tun zu haben. Ich versuchte darauf einzugehen und mühte mich um das sichtbare Auftauchen irgendeines Frauenbildes, das ich hoffte zu empfangen. Aber meine geistige Belichtung schien verdorben. Kein Bild wollte in mir auftauchen, bis ich an der Wand hinter mir ein reales Gemälde entdeckte, darauf den Finger richtete und meinerseits fragte,
Ist das da Ihre Frau?
Ja.
Mr. X, Sie können mir nichts vormachen. Sie spielen doch nur den kranken Patienten. In Wirklichkeit sind Sie mit Traute hier aufgetaucht, um die alten Geschichten neu aufzuwärmen. Seien Sie doch mal ehrlich. Irgendwie schien mein Kopf für eine Sekunde klar denken zu wollen. Mir war, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich konnte denken, ich war also nicht krank. Wie sollte das sein? Dass Sie mir nicht antworten, bestätigt meinen Verdacht. Sie haben vor, gemeinsam mit Traute diese langsam in Vergessenheit geratenen Geschichten wieder ins Blickfeld zu bringen. Ist es nicht so?
Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon Sie sprechen, sagte ich ärgerlich. Sie sollten so ein Gespräch besser mit Frau Rose und nicht mit mir führen.
Coleman wandte sich an den Besitzer des Schraubstocks, in dem meine Schulter noch immer klemmte.
Was meinen denn Sie dazu, Mendes?
Kann schon sein, er weiß wirklich nichts.
Na dann, Mr. X, hat mich wirklich gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen, jetzt können Sie gehen.
Kommen Sie schon, wiederholte Mendes ziemlich barsch und packte mich nun am Arm, mir einen Stoß als Auftakt zum Abmarsch gebend. Sie werden gefälligst dieses kleine Zwischenspiel für sich behalten, wenn Sie nicht wollen, dass Ihrer Rose, unserer Traute, etwas zustoßen soll. Haben Sie das verstanden?
Ich sah Mendes an und nickte wie eine Marionette. Mein Kopf war wieder vernebelt.
Gut so. Dann sind wir uns ja einig. Kommen Sie. Ich werde Sie nun, wie zugesagt, untersuchen. Ich glaube nämlich nicht, dass Sie an der Alzheimerschen leiden. Auf diesem Gebiet arbeite ich seit mehr als 20 Jahren. Sie sehen, ich verfüge auch über ein paar gute und Ihnen vielleicht sogar dienliche Seiten.
Das war eine Leseprobe aus dem Kriminalroman »Wie ein Echo in meinem Kopf« von Klaas Klaassen. Der ungewöhnliche Plot lädt wirklich zum Lesen ein. Jetzt bringen wir zum Abschluss noch ein Gedicht von Klaas Klaassen. Schnee. Nichts fiel dir leichter als Schnee zu sein, vom Himmel zu fallen und zu verzaubern. Nichts fiel dir schwerer als lautlos vom Frühling geküsst zu gehen.